Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und der Berliner Jurorin Caroline Röder, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur und ihren Medien. Caroline Röder, eine Buchliste mit vielen bebilderten Büchern erwartet uns, großartige Lyrik, zwei Jugendromane, in denen es um Liebe, Tod und Heimweh geht und, wie es sich für eine Dezemberliste gehört, natürlich mit Weihnachtsbüchern. Haben Sie ein Lieblingsbeste-7-Buch dabei?
Nein, ein Lieblingsbuch würde ich nicht sagen, aber ich finde es wirklich eine richtig festliche Liste. Also die ist so rund und ich finde, man kann da wirklich gut sehen, was in der Kinder- und Jugendliteratur im Moment wichtig ist, was es für Neuerungen gibt. Und ich finde, die bewegt sich schon wirklich im obersten Drittel dessen, was wir auf dem Markt finden können.
Das sind große Erwartungen, die wir jetzt haben. Also ich habe auch gleich mehrere Lieblingsbücher, muss ich sagen.
Und ja, so rum vielleicht, ne? Genau, mehrere. So.
Genau. Und ich möchte aus einem auch gleich zitieren. Abendessen. Meinem Papa wird's zu dumm, spiel nicht mit dem Essen rum. Blöd für ihn, dass ich nichts höre. Ich hab in jedem Ohr eine Möhre. Das ist ein Gedicht von Scott Siegert, übersetzt von Monika Osberghaus. Ein Gedicht der 150 Gedichte, verfasst von 130 Autorinnen und Autoren und von 115 Übersetzern und Schriftstellern und Illustratoren ins Deutsche übertragen. Und das alles, das klingt ja wirklich schon wie ein Mammutprojekt, das alles findet man in dem Lyrikband Jetzt noch ein Gedicht und dann aus das Licht. Herausgegeben von dem amerikanischen Dichter Ken Nesbitt und bebildert von dem herausragenden, jetzt in Berlin lebenden Illustrator und Grafiker Christoph Niemann. Caroline Röder, der Titel verrät Gute-Nacht-Gedichte. So auch der englische Titel, der übrigens lautet One Minute Till Bedtime mit dem Untertitel 60 Seconds Poems to Send You Off to Sleep. Aber wir finden ja eigentlich weitaus mehr als Einschlafgedichte.
Ja, also der Titel ist zwar sehr, sehr schön, aber wir finden alles, was Kinderherzen sozusagen bewegt. Es ist eine Sammlung mit Wortspielereien, mit Kinderreimen, mit klassischen Gedichten. Und wie Sie schon gesagt haben, es sind 130 amerikanische Autorinnen und Autoren, die da ihre ganze große Palette vorstellen an Kinderlyrik und ausbreiten. Und das Ganze ist in 7 Kapitel untergliedert, die lose dann eben thematisch zusammengefasst sind und nicht immer sich nur um das Gute-Nacht-Leben oder das Einschlafen sich damit beschäftigen.
Welche Lyrikerinnen mit großem I wurden hier versammelt?
Also ich habe einen kleinen Kritikpunkt, weil es gibt nämlich eine Besonderheit an diesem Buch. Es werden alle Übersetzerinnen und Übersetzer vorgestellt am Ende des Bandes, was ich sehr, sehr gut finde. Und darunter finden sich auch wirklich namhafte Übersetzerinnen und Übersetzer aus der Kinder- und Jugendliteratur, der Erwachsenen oder der Belletristik, so wie Christoph Hein, Juli C., David Kermani, Nora Bossong, aber eben auch Jutta Richter, Franz Hohler, Monika Osberghaus haben sie schon genannt, Uwe Michael Gutschan und all das. Und die werden vorgestellt. Allerdings werden die amerikanischen Autorinnen und Autoren nicht genannt. Also sie werden natürlich namentlich genannt, wenn die Gedichte vorgestellt werden, aber wir finden da keine Hinweise dazu. Und das fand ich jetzt schade, weil man natürlich vielleicht einige Dichterinnen und Dichter kennt, aber Kinderlyrik ist ja nicht so bekannt und ich fände eigentlich, dass man denen auch den Platz hätte einräumen sollen.
Ja, es gibt nur einen Nachweis natürlich, woher die Gedichte kommen, aber leider gar nichts Biografisches.
Genau, also ich habe da angefangen eben nachzulesen, wer ist denn was, und ich finde, das kann man eigentlich als Verlag, der insbesondere so einen schönen, großformatigen, gewichtigen Band vorlegt, der absolut überzeugt, also es soll jetzt keine Krittelei sein, sondern nur das, finde ich, fehlt. Also das wäre angemessen gewesen, auch die Autorinnen selber nochmal vorzustellen.
Durchschaut man denn die Verlagsstrategie, welcher Übersetzer, welche Übersetzerin hier für welchen Text gewählt wurde?
Naja, ich nehme an, es ist schon mit Bedacht gewählt, dass man jetzt einen Autor genommen hat, der vielleicht in der eigenen Schreibweise vielleicht auch zu Skurrilitäten neigt, humorvoll schreibt. Ich habe mir ja ein Gedicht ausgesucht von Ron Körtke, übersetzt von John von Düffel. Und ich finde, dass ihm das ausgesprochen gut gelingt. Und so nehme ich an, dass das auch bei den anderen sehr wohl jetzt nicht einfach aus der wilden Büchse herausgeschüttelt wurde. Jeder darf sich ein Gedicht ziehen, sondern dass das schon mit großem Sachverstand zugeteilt wurde oder angefragt wurde, ob diese Übersetzerinnen und Übersetzer das übernehmen können.
Und würden Sie uns das kurz vorlesen, das Gedicht?
Ja, das heißt Schlafenszeit auf 7th Avenue. Großer alter Hund seufzt und legt sich hin. Spinne schließt die vielen Augen. Im verlassenen Hof lehnt sich Unkraut an Unkraut. Sogar die Graffitis reißen ihre lauten Neonmäuler auf und gähnen. Ist doch schön.
Das ist sehr schön. Das ist, sagen Sie nochmal, Autor und Übersetzer?
Ron Körtke, Übersetzung John von Düffel.
Und jetzt wollen wir aber natürlich auf jeden Fall noch 2 bis 4 Sätze zu Christoph Niemanns Bildern sagen.
Das Ganze wird auch so prachtvoll, weil es von ihm illustriert ist, dass diese 7 Kapitel haben jeweils eine Farbe und das sind so gedeckte Farben. Wir haben da ein tiefes Nachtblau, in das auch der Umschlag getaucht wird, also was sich natürlich an diese Gute-Nacht-Gedichte anlehnt, aber auch ein schönes Aquamarin und andere Farben. Die Illustrationen sind sehr sparsam, aber beziehen sich natürlich auf die Gedichte selbst. Jedes einzelne Gedicht ist illustriert und kleine Details daraus entnommen oder es gibt lustige Referenzen dazu. So kann man eigentlich die ganze Seite als ein Kunstwerk betrachten und die Frage, ob man da mit diesem Band einschläft oder nicht eigentlich eher wach wird, die möchte ich aber noch stellen.
Ich muss, weil ich finde, man kann nicht genug Gedichte hören, mit einem weiteren Gedicht enden. Meine Füße und ich. Socken, Latschen, Schuhe, lasst mich doch in Ruhe. Ich hänge euch an die Leine, denn meine Füße und Beine haben am liebsten keine. Das ist ein Gedicht von Donna Mary Merritt und übersetzt von Franz Hohler. Jetzt noch ein Gedicht und dann Aus das Licht, herausgegeben von Ken Nesbitt, illustriert von Christoph Niemann, übersetzt von über 100 deutschsprachigen Künstlern, erschienen im Hansa Verlag, 184 Seiten, 22 €. Von Franz Hohler führt der Weg direkt zum nächsten Titel. Kein normales Bilderbuch, sondern ein Leporello und dazu noch völlig ohne Worte. Tell, der Schweizer Nationalheld, vorgestellt von einer Schweizer Künstlerin, Malerin, Grafikerin, Varya Lavater. Gelebt hat sie von 1913 bis 2007. Die Tell-Sage erzählt anhand von Piktogrammen. Caroline Röder, wie muss man sich das vorstellen?
Das ist also ein Büchlein, was wirklich sehr außergewöhnlich ist. Es ist eben groß, wie so eine hochformatige Postkarte. Und ist edel eingebunden in Leinen und dann schlägt man das auf und sieht dann, dass es sich eben aufblättert als Leporello. Keine Texte, sondern nur Piktogramme in unterschiedlichen Grundfarben stehen sich da gegenüber. Und man ahnt natürlich über die Tell-Geschichte, die ja auf dem Titel verzeichnet ist, also der Name Tell, dass uns jetzt eine Geschichte erzählt wird. Aber wie soll man sie jetzt entziffern? Und dabei hilft ein wie eine Art Besetzungszettel, der vorne in einer einsteckt, Tasche zu finden ist. Bei diesem Zettel sieht man, dass eben der blaue große Kreis Tell ist und der kleine blaue Kreis ist der Sohn und Gesslers Hut ist ein orangenfarbenes oder ein rotfarbenes Dreieck. Die Soldaten braune, kleinere Piktogramme und so kann man dann, wenn man sich diesen Zettel sozusagen neben die einzelnen Abbildungen legt, kann man entschlüsseln, wer steht wo. Wenn man die Geschichte kennt, dann kann man die Geschichte sicher, denke ich, also sehr umfassend rekonstruieren. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich die Geschichte nicht kenne? Muss ich Tell gelesen haben? Aber ich habe auch jetzt den Test gemacht mit einer Testperson. Zumindest kommen da schon Geschichten raus, die von Bedrängnis, von der Auflösung, von Spannungsmomenten erzählt. Es ist ein künstlerisch ausgesprochen wunderbares Projekt, was übrigens schon 1962 ja realisiert wurde von der Künstlerin und dann vom Museum of Modern Art produziert wurde und jetzt wieder aufgelegt wurde.
Jetzt haben Sie von dieser Erklärkarte gesprochen. Das Besondere ist ja, dass es diese Erklärkarte in 5 Sprachen gibt.
Ja, Das ist vielleicht vor allem dem internationalen Markt geschuldet. Es ist natürlich auch schön, das in unterschiedlichen Sprachen zu lesen, aber so kann man es auf der ganzen Welt verteilt, diesen Tell, lesen. Ich finde, die anderen weiteren Informationen, die werden ja ausgespart, aber das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil das diesen Assoziationsraum, den dieses Buch eröffnet, eigentlich jetzt auch nicht einschränkt, sodass man sich denkt, das müsste ich jetzt wissen und das müsste ich jetzt in diesen Bildern finden, sondern man kann eben jetzt wirklich diesen Figuren, diesen Piktogrammen wie einem Rebus folgen und sich diese Geschichte zusammenpuzzeln.
Dramatische Szenen, hervorgerufen durch Kreise, Dreiecke und Pfeile. Tell von Vaya Lavater, 24 Seiten, 25 Euro. Sie haben schon gesagt, ein bibliophiles kleines Leinenbuch, erschienen im Nord-Süd-Verlag. Die Tell-Sage ist eine Art Familiengeschichte und einer eben solchen begegnen wir auch in dem nächsten Bilderbuch. Großformatig, viermal so groß wie das Tell-Buch, vor warmem grünem Hintergrund, fast bildfüllend, ein niedliches, aber ernst schauendes Hasenkind, und betrachtet man das Cover genauer, dann sieht man, dass der muckelige Wollschal, den das Hasenkind trägt, zerrissen ist. Der Titel: Das Stundenbuch des Giacominus Gainsborough von Rebecca d'Outremer, eine französische Künstlerin. Sie hat bereits Lewis Carroll und Alessandro Barrico bebildert. Sie hat in Frankreich eine Vielzahl Bücher veröffentlicht. Bei uns kennt man das Buch Prinzessinnen. Aber jetzt Giacominus oder Giacominus, ich weiß gar nicht, wie man es genau spricht, Giacominus Gainsborough, das ist nun eine Geschichte, die sie sich selber ausgedacht hat, die sie selber geschrieben hat. Und da heißt es im Buch: Giacominus hatte das große Glück, von seiner Familie und seinen Freunden geliebt zu werden. Und das hat ihn stark gemacht. Worum geht es in diesem Bilderbuch?
Oder bräuchte ich wahrscheinlich eine ganze Sendung und noch viele Helferinnen und Helfer, die einem dieses Bilderbuch oder dieses Wunderbuch irgendwie erklären können. Weil Sie haben schon gesagt, es ist ein Stundenbuch. Und ich musste auch erst nochmal nachlesen, was genau ein Stundenbuch ist. Das ist ja eigentlich ein religiöses Gebetsbuch. Und so ist es so, dass man eigentlich in diesem Bilderbuch permanent auf Dinge stößt, die einen verwirren. Und trotzdem kann man sich von denen auch einfach mitreißen lassen in die Geschichte. Das ist eine Lebensgeschichte von diesem Hasen, und diese Lebensgeschichte wird wirklich erzählt von der Kindheit, über die Dinge, die er in seinem langen, aufregenden Hasenleben erlebt, bis zu seinem Sterben und seinem Tod. Und es wird aber auserzählt in großen, doppelseitigen Illustrationen. 12 Tafeln insgesamt haben wir, die dann auch jahreszeitlich gestimmt sind, und die reichen von einer Kindheit, von Spielszenen bis eben über kriegerische Szenen dann bis zu dem Ende. Und wir haben auch sehr viel Text, also sehr viel mehr Text als sonst im Bilderbuch. Und wir haben aber eine Wunderwelt an Bildern, dass man wirklich nur noch in Staunen kommt, das muss ich sagen.
Nun haben wir ja anthropomorphisierte Tiere. Es ist ja auch in einer bestimmten Zeit angesiedelt.
Ja, es ist einerseits in einer bestimmten Zeit angesiedelt. Also bei diesem ersten Bild fühlt man sich ins 19. Jahrhundert versetzt. Und wir sehen also so eine Szene wie bei den Impressionisten, wenn die Bürger in den Park gehen und ihre Kinder dort zum Spielen ausführen. Das geht aber auch ganz anders weiter. Also wir sehen auch Bilder, die dann an Bruegels Kinderspiel erinnern. Da sehen wir eine winterliche Spielszene mit Kindern. Und dann geht das also bis zu Szenen, die an Edward Hopper erinnern. Also da wären wir dann in New York und in Amerika des 20. Jahrhunderts. Die Künstlerin, die wirbelt uns durch die Geschichte, und zwar auch durch die Kunstgeschichte. Und wenn man das alles entziffern kann, was ich keineswegs kann, aber es ist, glaube ich, irgendwie ein Forschungsfeld, wahrscheinlich erschließt sich einem dann nochmal ein ganz anderes Universum. Wenn Kinder das sehen, dann glaube ich, dann verlieren sie sich in diesen zum Teil sehr kleinen, teiligen, genau gearbeiteten Illustrationen, wo man 1000 Dinge darin entdecken kann. Und die Gestaltung ist außergewöhnlich. Sie reicht wirklich wie von impressionistisch bis surrealen Szenen und umfasst ein ganzes Hasenleben.
Das Stundenbuch des Giacominus Gainsborough, eine Ode an das Leben, kann man sagen, von Rebecca d'Outremer, 56 Seiten, 20 Euro, erschienen im Insel Verlag. Die Familie spielt ebenfalls eine Rolle in dem neuen Jugendroman der Schriftstellerin Susan Kreller. Geboren ist sie 1977 in Plauen, promovierte über deutsche Übersetzungen englischsprachiger Kinderlyrik, war mehrfach nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis, den sie 2015 auch gewann. Sie schreibt auch für ein erwachsenes Publikum, das sei hier erwähnt, weil dieser Schritt bedauerlicherweise ja nur wenigen Kinder- und Jugendbuchautorinnen und Autoren gelingt. Elektrische Fische, so der Titel des 192-Seiten-Romans, der mit einem Weggang und einer Ankunft und sehr viel Heimweh beginnt. Welche Geschichte erzählt Susan Kreller?
Sie erzählt von Heimweh und zwar und von Weggehen und von Heimatverlust. Und wir kennen im Moment eigentlich im Kinder- und Jugendbuch dieses Thema hauptsächlich verbunden mit Migration, mit Flucht. Es kommt einem fast paradox vor, weil dieses Mädchen, Emma, um das sich die Geschichte rankt, muss Irland, ihre Heimat, verlassen, in der sie aufgewachsen ist. Ihre Mutter ist allerdings in Deutschland aufgewachsen, kehrt mit ihren drei Kindern zurück, weil sie sich von ihrem Mann getrennt hat, also von dem Vater der Kinder, ein Trinker. Sie flieht quasi sozusagen diese irische Heimat und die Kinder leiden auf unterschiedliche Art und Weise sehr unter dieser Trennung, aber nicht die Trennung von dem Vater, sondern die Trennung von ihrer Sprachheimat und von dem Ort, an dem sie aufgewachsen sind.
Wie ist es denn erzählt?
Das ist erzählt aus der Sicht von Emma und ich finde, das ist außergewöhnlich gut geglückt. Sie erzählt mit dem Blick, dem verständnislosen Blick auf die Erwachsenen, was die dort treiben. Und sie bleibt, finde ich, und das finde ich wirklich sehr, sehr gelungen bei diesem Text, so stark in dieser jugendlichen Perspektive, dass man wirklich zum Teil von diesen anderen Figuren nichts erfährt. Und dann macht sie aber etwas ganz Geschicktes, zum Beispiel von ihrem älteren Bruder erzählt sie, dass der ja immer sofort ein Schwarm aller Mädchen waren und dass der ganz bestimmt keine Probleme hat, jetzt an diesem neuen Ort anzukommen. Und dann pflicht sie aber ein, dass sie sagt, übrigens, er ist der Einzige gewesen, der später zurückgegangen ist nach Irland. Und ihm ging es, glaube ich, die ganze Zeit von uns allen am schlechtesten.
Mit einem Showdown, so viel können wir noch verraten, mit einem Showdown am Meer, aber es geht natürlich auch in diesem Buch um Liebe. Elektrische Fische von Susan Kreller, erschienen im Carlsen Verlag, ab 12 Jahre. Schließen wir gleich den nächsten Roman an, verfasst von einem Mann, der uns in Fernsehen und Kino schon oft begeistern konnte, weil er sehr unterschiedliche, ausdrucksstarke Figuren verkörperte. Ich erinnere mich besonders an einen Debütfilm, ein Kammerspiel, in dem er einen liebenswerten Polizisten spielte, der jeden Abend von seiner Frau geschlagen wurde. Die Rede ist von dem Schauspieler Matthias Brandt. Blackbird heißt nach Raumpatrouille seine zweite schriftstellerische Arbeit und wieder geht er zurück in die 1970er Jahre in eine Kleinstadt und stellt in den Mittelpunkt seiner Geschichte einen 15-Jährigen, der zum ersten Mal in seinem Leben mit Tod und mit einer Liebe konfrontiert wird. Wie erzählt Matthias Brandt seine Geschichte?
Also auch er wählt jetzt die Perspektive dieses Morten Schumacher, genannt Motte. Und er hat eben, wie Sie gesagt haben, schon eine dramatische Begegnung mit dem Sterben. Sein bester Freund Bogi bekommt die Diagnose, dass er schwer krebserkrankt ist. Wir erfahren jetzt, wie dieser Motte sich damit auseinanderzusetzen hat. Aber man liest, dass er damit einfach nicht zurechtkommt. Und das wird nicht romantisierend erzählt, sondern ich finde, da ist Matthias Brandt sehr nah dran an dieser Figur. Er zeigt die Hilflosigkeit, er zeigt auch, dass der Junge zum Teil dann nicht ins Krankenhaus geht, weil er nicht weiß, was er mit seinem besten Freund sprechen soll. Aber er zeigt auch gleichzeitig, wie er sein eigenes Leben sozusagen weiterführt und wie er sich verliebt, unglücklich und dort die ersten schrecklichen Liebesdemütigungen erfahren muss. Aber es gibt Gott sei Dank auch Schornsteinfegerinnen, die bringen im wahrsten Sinne des Wortes dann Liebesglück.
Der Roman läuft ja nicht als Jugendroman bei Kiepenheuer und Witsch. Können Sie ganz kurz vielleicht mit ein, zwei Sätzen sagen, was unterscheidet denn diesen Roman bezüglich seiner Einordnung von dem Roman Susan Krellers?
Ich würde sagen, gar nicht. Für mich ist das ein klassischer Jugendroman. Ich finde, dass er in dieser Perspektivierung, die sich ganz, ganz stark eben aus der Jugendsicht bewegt und die auch sprachlich versucht, das abzubilden, ist das ein gelungener Jugendroman. Und ich denke, dass er auch dort die Leserinnen und Leser finden wird.
Blackbird, ein Roman über ja, das Auf und Ab, die Komik und die Tragik des Lebens von Matthias Brandt, 288 Seiten, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch ab 13 Jahre. Und jetzt wird es weihnachtlich. Sternenbote, eine Weihnachtsgeschichte. Geschrieben hat dieses Buch Reinhard Egartner. Er wurde in Salzburg geboren, hat Germanistik und Theologie studiert und ist seit 2004 Geschäftsführer des österreichischen Bibliothekswerks. Die Bilder hat die uns schon viele Jahre begleitende, in Wien lebende Künstlerin Linda Wolfsgruber geliefert. Das Buch ist schwarzgrundig, sowohl Bild als auch Text sind auf schwarz gesetzt. Und das muss so sein, weil es nämlich um einen Jungen geht, der die Sterne liebt. Und die sieht man nun mal nur in der Nacht. Was für eine Art Weihnachtsgeschichte ist Sternenbote?
Das ist eine philosophische Geschichte oder eine Geschichte, die einen feinen Bogen schlägt zwischen eben einer Jungen, der astrologisch interessiert ist, der ein Sternenbuch geschenkt bekommt und der aber dabei auch ins Rätseln kommt und das mit seinem eigenen Leben verbindet. So wenn er zum Beispiel sagt, 8 Minuten braucht das Licht von der Sonne zur Erde, 8 Minuten brauche ich morgens zum Bus. Manchmal muss ich es in 7 schaffen, schneller als das Licht. Und so wird eine Geschichte erzählt, die einerseits zeigt, wie er sich mit Sternen auseinandersetzt und auf der anderen Seite erzählt ihm seine Großmutter die christliche Weihnachtsgeschichte und dort geht es natürlich auch um die Bedeutung von Sternen, die Bedeutung von Licht.
Jetzt müssen wir natürlich unbedingt was zu Linda Wolfsgrubers Bildern sagen.
Der große Stern des Buches sind die Illustrationen auch. Also angelehnt an die Himmelsscheibe von Nebra, diese Abbildung, diese goldene Bronzeplatte, so hat sie sich mit ihren Illustrationen auch immer für dieses Rund entschieden. Und die stehen immer auf der rechten Seite, links steht der Text, rechts ist ein Himmelsausschnitt in dieser runden Form. Und hier sehen wir dann eben Sterne oder wir sehen auch einmal die heiligen drei Könige. Es wird die Geschichte so illustriert, die sie eben über die Sternenkunde und über den kindlichen Kosmos des Verstehens und gleichzeitig die christliche Geschichte. Und so wird das ineinander verschränkt und zu einem künstlerischen, wunderbaren Gesamtkonzept ausgefaltet.
Ein weihnachtliches Abenteuer, das, so wie es sein sollte, in Stille daherkommt, sogar mit einer Botschaft, ich habe es zumindest so gelesen, mit der Botschaft, folge deinem Stern, also tu das, was du auch für richtig hältst. Sternenbote von Reinhard Egartner und der Künstlerin Linda Wolfsgruber, 32 Seiten, erschien im Tirolia Verlag. Und ich komme heute wirklich auf meine Kosten, denn jetzt kommt noch mal ein Gedichtband. Der Weihnachtsbaum hat eine Antenne, mit der funkt er ins Himmelsglück. Und wie ich den Stern von Bethlehem kenne, funkt der zu uns ins Haus zurück. Sternenfunk heißt dieses Gedicht des Lyrikers Arne Rautenberg. Versammelt sind im nächsten Buch 24 Weihnachtsgedichte mit dem Titel 4 Kerzen, 3 Könige, 2 Augen, 1 Stern. In warmen Rot- und Blautönen kommt dieses schmale Buch daher, aufs Feinste ins Bild gesetzt von der Kölner Künstlerin Katrin Stangl. Arne Rautenberg wurde als erster Kinderbuchautor mit dem Josef-Guggenmoos-Preis für Kinderlyrik ausgezeichnet. Katrin Stangl wurde unter anderem mit dem Preis der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet und ist Mitglied der Künstlerinnengruppe Spring. Aber nun zu den Gedichten. Caroline Röder, worin unterscheiden sich vom klassischen, von draus vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr, denn diese Gedichte von Arne Rautenberg.
Arne Rautenberg ist bekannt für seine Nonsensverse und für seine humorvollen und pointierten Gedichte. Und auch hier sind die versammelt. In deinem ersten Gedicht, was ich übrigens auch herausgesucht hatte, wird das schon deutlich. Es gibt auch ein nächtliches Gespräch unterm Tannenbaum. Teddybär an Eisenbahn, lass uns noch eine Runde fahren. Eisenbahn an Teddybär, ich kann nicht mehr, du bist zu schwer. Da muss man eigentlich nicht mehr viel sagen, oder?
Das stimmt. Was sagen wir denn zu der wunderbaren Bildgestaltung von Katrin Stangl?
Also sie gibt dem Ganzen nochmal eine andere Dimension. Es sind eben so Holzschnitte oder Linolschnitte, die sehr einfach erstmal scheinen, aber natürlich auch diesen Witz irgendwie unterstreichen in diesen Grundfarben Blau, Rot und Schwarz. Und hier sieht man zum Beispiel bei diesem nächtlichen Gespräch, sieht man eben auch nur so einen dicken, großen Teddybär auf so einer Mini-Eisenbahn da durch die Gegend holpern. Die Illustrationen geben dem Ganzen nochmal den letzten Kick. Es klingt nicht sehr weihnachtlich, aber ich empfehle es unter jeden Baum.
Vier Kerzen, drei Könige, zwei Augen, ein Stern von Arne Rautenberg und Katrin Stangl. Ein schmales Bändchen, 32 Seiten, herausgegeben beim Peter Hammer Verlag. Das waren die besten sieben des Monats Dezember. Und wenn da jetzt kein Buch für Weihnachten dabei war, dann weiß ich es nicht. Ein herzliches Dankeschön an die Jury, vor allem an Caroline Röder. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, das können Sie mit der Deutschlandfunk-Audio-App. Wenn Sie die Titel nachlesen möchten, die finden Sie auf unserer Webseite deutschlandfunk.de. Eine Dezember-Sendung sollte mit einem Gedicht enden aus unserem letzten Buch, Stille Nacht. Ich höre die Kerzen beim Brennen knistern. Hör, wie die Schwestern am Tannenbaum flüstern. Höre die Kerzen, die Schwestern verstummen. Höre ganz leise meinen Großvater summen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ute Wegmann.